25 Birds of People.
And now in season 22.
Hans Women Group.
Fresh Global Disruptive.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People. Und diese Season 22 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Hans Women Group. Fresh, global, disruptive. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 12. Gast in Season 22 ist Birgit Buck, Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Und jetzt bei mir im Studio, liebe Birgit, servus und herzlich willkommen.
Hallo Christian, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, es ist auch lustig. Du bist mein 12. Gast in Season 22 und diese Folge mit dir als 12. Gast wird am 12.12. gesendet. Ich bin so ein Zahlenmensch, das ist, taugt mir irgendwie.
Das bin ich auch und das ist ein super Omen.
Das ist ein super Omen und wir legen los mit der klassischen Einstiegsfrage. Liebe Birgit, Süßes oder Salziges?
Süßes, bitte.
Einmal Mannerschnitten an dich.
Dankeschön.
Händlersprache. Ganz perfekt. Ja, Karriere, Werdegang, Podcast. Wir hatten ein gutes Vorgespräch und da habe ich einiges erfahren, was auch nicht so genau auf LinkedIn steht. Ich glaube, wir starten in London, oder?
Ja, ich habe Jus studiert und als ich mit dem Studium fertig war, hatte ich die Möglichkeit, erstmals in der großen Finanzwelt zu arbeiten. Habe ein Praktikum damals bei der CA London gemacht.
Schön.
Das war für mich, waren ein paar Wochen, aber es war eine unglaubliche Erfahrung. War sehr vielschichtig, ich durfte durch verschiedene Abteilungen wandern und mir Finanzierungen anschauen. Aber was mir besonders im Kopf geblieben ist, war der 8. Oktober 1990. Mhm. Es werden sich natürlich viele fragen.
Ich denke gerade, das haben wir nicht im Vorhinein, ich habe es noch nicht ganz. Ja?
Ja, der 8. Oktober 1990 war ein besonderer Tag. Da ist England zum europäischen Wechselkurssystem beigetreten. Das hat man wahrscheinlich nirgends so gemerkt wie in London. Ich war damals zufällig in meiner Woche im Händlerraum. Es war eigentlich die ganze Woche, es war Business, aber es war halt nicht so spannend. Und plötzlich kam über die Agenturen diese Ticker-Meldung herein und dann ist es natürlich so richtig losgegangen. Und ich habe mal gesehen, wie das ist, wenn sich eine Nachricht ausbreitet und wie dann zu reagieren ist und so weiter. Und das war natürlich unglaublich spannend und hat meinen Wunsch bestärkt, irgendwann einmal im Bankenwesen zu arbeiten, im weitesten Sinn. Viel mehr habe ich mir damals noch nicht überlegt gehabt.
Ich muss jetzt eine Zwischenfrage stellen. Hast du damals auch dann mitgehandelt, weil man alle gebraucht hat irgendwie? Ich kenne mich in solchen Situationen ein bisschen aus, wenn es ein bisschen hektisch worden ist. Haben alle, die gerade da waren, irgendwie was anderes machen müssen, als sie gelernt haben?
Das war natürlich nicht der Fall, weil okay. Die hatten damals schon eine sehr strenge Aufsicht.
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr, wie sie damals geheißen hat. Ich glaube, es hieß noch FSA oder keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und natürlich musste man akkreditiert sein.
Ja.
Ich habe zugeschaut, es war trotzdem spannend.
War spannend. Ich meine, wir alle kennen ja die Gegenrichtung mit dem Brexit dann, aber das ist ein anderes Thema irgendwie.
Genau.
Und ja, spannende frühe Prägung natürlich. Entschuldigen, dass ich unterbrochen habe.
Ja. Ja, eines war mir dann klar, nach London, eine Dissertation möchte ich trotzdem schreiben. Bin dann ans Institut für Zivilrecht gegangen und habe zum Unternehmenskauf dissertiert. Das war ja auch so ein Thema im Spannungsfeld sozusagen zwischen Zivilrecht, natürlich auch wirtschaftlichen Themen. Ich habe zur Gewährleistung beim Unternehmenskauf dissertiert, aber auch dort mitgearbeitet und unterrichtet. Und das hat mir für meine weitere Laufbahn eigentlich eine Einstellung mitgegeben. Jedes Problem kann man mit einer strukturierten Herangehensweise einfach lösen. Das habe ich auf der Uni gesehen und das habe ich dann einfach mitgenommen.
Und zurück in Wien und die DIS hast du erzählt, es war klar, dass diese Branche, also Unternehmenskauf ist ja auch sehr knapp an Banken und so weiter dran, dass das deins bleiben wird, oder? Die Richtung.
Die Richtung war klar und daher habe ich dann in der Kreditanstalt im Vorstandssekretariat begonnen und dort meinen ersten wirklichen Unternehmenskauf erlebt.
Schmidt-Chiari war damals.
Ja, Schmidt-Chiari war damals Generaldirektor.
Genau.
und es war die Ausschreibung des Verkaufs der Anteile an der CA.
Also gleich eine Kleinigkeit, ne?
Gleich eine Kleinigkeit, ja. Genau. Wir waren da natürlich eingebunden und hatten dort zu unterstützen im Unternehmenskauf, auf der, jetzt im Datenraum und so weiter. Ich habe dann das dort das erste Mal gesehen, war für mich ganz, ganz spannende Zeit. Und ja, ich habe daraus einfach mitgenommen, man muss im Leben immer alle strategischen Optionen prüfen.
Und du bist, wenn ich jetzt die ersten Minuten irgendwie subsumieren darf, immer dort, wo Geschichte geschrieben wird, höchstwahrscheinlich, gell?
Offensichtlich, ja.
Ja, also ich habe dann notiert, ein tolles Stichwort, nicht in Europa, sondern in Amerika, Chicago.
Ja, das war nach 3 Jahren in der Bank für mich so ein gehegter Traum, den ich einfach schon lange gehabt habe, nochmal ein Postgraduate-Studium zu machen. Das Kapitalmarktrecht ist ja zu diesem Zeitpunkt in Österreich erst entstanden. Als ich nach Chicago gegangen bin, ist gerade der erste Begutachtungsentwurf für das Wertpapieraufsichtsgesetz hier in Begutachtung gegangen in Österreich, damit man das ein bisschen einordnen kann. Mich hat es einfach interessiert, irgendwie zu sehen, wie entwickeln sich Kapitalmärkte, wie werden die reguliert, was sind dort die Themen und welches Land gibt es denn ein besseres als Amerika, um sich das anzuschauen. Die University of Chicago habe ich mir deshalb ausgesucht, weil das Programm dort sehr stark auf Law and Economics fokussiert ist. Das heißt, wir hatten auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit den Studierenden aus der Business School gemeinsame Veranstaltungen zu besuchen. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gern daran, dass ich bei Merton Miller, dem Nobelpreisträger, ein Seminar zur Regulation besucht habe. Und das hat so ein bisschen das Thema Regulierung in meinen Fokus gerückt.
Wir gehen nach Wien zurück und kommen zu McKinsey, auch eine große Adresse. Glaube ich, auch nicht unwichtig für so einen Werdegang. Ne?
Nicht unwichtig. McKinsey war für mich nach der Zeit in Amerika eigentlich eine logische Konsequenz. Als Juristin ist man ja in der Regel nicht so geschult und Firmen, wie Unternehmensprozesse ablaufen, in der Unternehmensstrategieentwicklung. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, vor allem auch, dass nach jeder Unternehmensstrategie oder jede Unternehmensstrategie natürlich auch mit einer Zahl oder mit mehreren Zahlen manifestiert wird. Ich hatte sehr spannende Projekte im Versicherungsbereich und im Bankenbereich im deutschsprachigen Raum. Ich war zwar in Wien sozusagen beheimatet, aber die Projektarbeit findet immer dort statt, wo es gerade ein Projekt gibt. Ich habe dort sehr, sehr viel gelernt, nämlich Dinge, die ich dann in weiterer Folge an meinem Werdegang sehr, sehr gut gebraucht habe und die meinen Fokus auf die Prozesse, auf die Effizienz sehr stark geschärft haben.
Es waren irgendwie auch spannende Jahre im Kapitalmarkt, die das Ganze natürlich begleitet haben. Und du bist dann nochmal zur CA-Gruppe gegangen, und zwar zur Investmentbank, zur CAIB. Da war auch eine spannende Gründung, die du begleiten durftest, weiß ich aus dem Vorgespräch.
Ja, ich hatte dort 2 Aufgaben. Meine erste Aufgabe war, und das hat auch ganz gut zu meinen vorhergehenden Positionen gepasst, für die CA-Investmentbank-Gruppe, die ja damals sowohl in Amerika, in England als auch in Zentral- und Osteuropa vertreten war, ein einheitliches, nach amerikanischem Modell aufgebautes Compliance-Handbuch darzustellen und einzuführen. Das hatte zwar sehr interessante Aspekte. Erstens einmal, das überhaupt hinzukriegen, dass man so ein einheitliches Compliance-Handbuch hat. Und der zweite Aspekt war natürlich auch kulturell in den verschiedenen Ländern. Die einen waren sehr, sehr weit und die anderen waren noch nicht ganz so weit, da ein Verständnis zu schaffen und da zu schauen, dass dort alle auch mitziehen und an einem Strang ziehen. In der CIB gab es eine Tochtergesellschaft, das ist die Cybon.com Internet Services gewesen. Die hat Trading-Plattformen für Ungarn und für Polen aufgebaut. Ich bin dort als eine der Mitarbeiterinnen der CAIB gefragt worden, ob ich dort mitarbeiten will. Ich habe das dann angenommen, war eine sehr spannende Tätigkeit, war ein ganz kleines Unternehmen. Wir haben es von Anfang an aufgebaut. mit ein paar Mitarbeitern begonnen, alles sozusagen aufgesetzt. Meine Verantwortung war damals Recht, Personal und Organisation. Wir haben es auch geschafft, die Trading-Plattformen für Ungarn und für Polen anzubinden. Aber wie so oft bei diesen Dotcom-Unternehmen kommt es dann auch zu Eigentümerwechseln und es wurde dann entschieden, das Unternehmen stillzulegen. Und es war dann auch meine Aufgabe, es dann, nachdem ich es aufgebaut hatte, wieder zu liquidieren.
Gehört
das habe ich
dazu,
dann
ne?
auch ja. gemacht. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung.
Und wir kommen jetzt ins Jahr 2001 und zu einer Vorgängerin, sage ich jetzt mal, der FMA, der BWA. Und dein Start war, wenn ich das richtig sehe, September, beginnen wir natürlich sofort an 9/11 zu denken. Das muss ja in deiner Startwoche gewesen sein quasi oder ein paar Tage später.
Genau so war es. Also 9/11 war wirklich... Ich glaube, das ist so ein Ereignis, wenn ja. man es erlebt hat, dann weiß man immer genau, was hat man da gemacht und was ist da passiert. Also es waren meine ersten Tage in der BWA mhm. und plötzlich kamen dann die Meldungen rein, die Bilder rein und sozusagen, man hat die Auswirkungen an den Märkten gesehen. Es war sehr dramatisch an Allerdings muss man auch sagen, dass es im Wiener Markt, soweit ich mich da jetzt dran erinnere, keine Handelsaussetzung mhm. gab, sondern dass sich das dann wieder beruhigt hat. Kann mich aber auch erinnern, dass ich an dem Abend eine Einladung hatte, da an der Donauplatte zu einer Veranstaltung in einer der Tower. Da bin ich dann auch hingegangen, aber das war ein ziemlich mulmiges Gefühl. Die Stimmung
ja.
war ganz speziell.
Ja, da haben alle wirklich den Mund offen gehabt und das war fürchterlich, der Tag. Ich kann mich auch noch erinnern, war beim Wirtschaftsblatt damals und wir haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Also wir waren auch alle, ich glaube, da war die Emotion so stark wie bei den jungen Covid-Tagen, nur ganz anders halt. Ja, was für ein Einstieg. Ich frage jetzt fachlich weiter, was waren deine ersten Funktionen in der damaligen Bundeswertpapieraufsicht?
In der Bundeswertpapieraufsicht habe ich die Rechtsabteilung geleitet. Mhm. Das waren die letzten Monate der Bundeswertpapieraufsicht und ich habe mich damals auch dafür entschieden, dort zu starten, weil schon klar war, dass die Bundeswertpapieraufsicht in der FMA aufgehen wird.
Also das war im September schon
das war
klar
fixiert,
zu deinem Start
ja.
und du wolltest genau. bei einem Startup dabei sein quasi.
Genau, es war auch wirklich ein Startup, ein bisschen anderer Dimension, ja, als ich das gewohnt war. Ja. Und ich konnte da meine Erfahrung aus der früheren Rolle sehr, sehr gut einbringen. Es ist ja die Banken, die Versicherungsaufsicht und die Wertpapieraufsicht, das waren die drei großen zusammengekommen. Das war ganz unterschiedliche Kulturen, das waren unterschiedliche Prozesse. Wir sind an vier Standorten gesessen.
Hilf mal kurz mit den Standorten. Jetzt kennt man euch ja in dem OMV, in dem ehemaligen, vis-à-vis von der Nationalbank. Wo wart ihr damals?
Damals waren wir aufgeteilt. Der Vorstand saß in der Oppolzergasse, das ist die gegenüber vom Burgtheater. Wir in der Wertpapieraufsicht waren in der Canovergasse.
Okay.
Die Bankenaufsicht war in der Plankengasse. Und die Versicherungsaufsicht war in der Johannesgasse. Das heißt, wir hatten einen Postdienst, ja. der da ja. irgendwie die ganzen Erledigungen, die damals natürlich noch auf Papier waren,
ausreichbar ist, ne?
hin und her gebracht haben. Und das war am Anfang wirkliche Pionierarbeit. Mhm. Also es ging darum, ein Mietobjekt zu finden. Das war damals in der Praterstraße. Dann ging es darum, einfach die Organisation aufzusetzen. Da gibt es Prozesse aufzusetzen. Die erste Geschäftsordnung war zu schreiben.
Also ganz andere Jobs als die üblichen für eine Rechtsabteilungschefin.
Richtig. Ne? Also in einer Aufsicht. Also es waren eigentlich Jobs, die man so aus der Wirtschaft kennt, wenn man ein Startup aufbaut. Mhm. Es war vielleicht weniger fokussiert auf das,
halt, ne?
was ja. man heute sieht. Na, das Tagesgeschäft hatten wir natürlich auch nebenbei, das darf man nicht sagen. Also wir hatten Anteil, großen Teil von Inhouse-Law, wie ich das immer nenne, aber natürlich ist daneben auch die operative Aufsicht weitergegangen. Also es war jetzt nicht so, dass wir den Markt nicht beaufsichtigt hätten.
Zusätzlich habe ich gemeint.
Zusätzlich
sind viele Verträge, die sonst nicht über deinen Schreibtisch laufen, die es halt bei einem Startup zunächst einmal gibt, auch über deinen Schreibtisch, so habe ich es gemeint.
Genau, so war das, ja.
So ist gemeint, ja. Gut, wie ist dann die FMA entstanden aus der BWA? Wir haben sie schon skizziert.
Die FMA ist sozusagen per Gesetzesakt entstanden und die BWA ist in der FMA sozusagen untergegangen. Das kann man im Privatwirtschaftlichen, würde man sagen, das ist so eine Art Aufnahme.
Ja.
Und die Mitarbeiter sind einfach, sind Dienst zugeteilt worden aus den verschiedenen Ministerien und die ganze Aufsicht ist ja sofort unter einem Damoklesschwert gestanden. Und zwar gab es ein Verfahren gegen einen Kostenbescheid. Mhm. Und da war die Frage, ist sozusagen diese Regelung, die damals noch für die BWA gegolten hat, verfassungskonform? Die FMA war ja quasi gleich strukturiert und angelegt wie die BWA. Und es hat sich dann im erst zu 2002 zu Weihnachten herausgestellt, dass es ein verfassungsrechtliches Problem gibt.
Okay, wusste ich gar nicht mehr.
Ja, und spannend. Die eigentlich die FMA, dass für die FMA gelten würde, wenn der nächste Bescheid zum Verfassungsgerichtshof geht, eine ähnliche Situation. Und es war dann sehr interessant, es gab dann sehr viele Verhandlungen auf allen Ebenen und es ist dann gelungen, die FMA in der heutigen Form aufzusetzen. Ich war bei diesen Verhandlungen auch dabei. Es ist gelungen, einstimmig im Parlament eine Verfassungsbestimmung über die Unabhängigkeit der FMA hier zu erreichen und das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit und das war dann ein halbes Jahr später, glaube ich, kann das jetzt zeitlich nicht mehr ganz genau so einordnen. Da wurde dann das neue Gesetz beschlossen und da war jetzt klar, so jetzt kann die FMA wirklich auch ohne Damoklesschwert Verfassungswidrigkeit weiterarbeiten.
Wunderbar. Gehen wir kurz, ich meine, du bist gekommen, um zu bleiben, damals im Jahr 2001 und wir sind jetzt im Jahr 2025. Ich habe dich anmoderiert als Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der FMA. Wann ist das Wertpapierthema bei dir stärker geworden und vielleicht ein paar Milestones in dieser Journey, die 2001 begonnen hat?
Ja, ich wurde 2017 als Bereichsleiterin der Wertpapieraufsicht bestellt und vielleicht ein paar Etappen, die dorthin gerne geführt haben, die vielleicht interessant sind. Es gab natürlich sehr, sehr viele Aufsichtsfälle, an denen wir mitgearbeitet haben als Rechtsabteilung und unterstützt haben. Und ab 2011 gab es dann die großen Veränderungen auf der europäischen Ebene. Da wurden die ESMA, also die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, Europäische Versicherungsaufsichtsbehörde, EIOPA und die Europäische Bankenaufsicht gegründet. Ich war dann schon immer in der ESMA auch vertreten in verschiedenen Komitees. Aber einen großen Beitrag habe ich für die Bankenaufsicht in der EZB geleistet. Und zwar ungefähr 2013 war ich dann wieder mal in der Situation, dass eine neue Aufsicht gegründet
und
wird.
Und die hat viel zu tun gehabt.
Ja, damals Single Supervisory Mechanism, ja. Aber bevor der arbeiten konnte, brauchte der natürlich eine Struktur. Und ich war in der Arbeitsgruppe, die SSM, so ist die Abkürzung, also Single Supervisory Mechanism Rahmenverordnung, gestaltet hat. Und das war das Organisationsstatut, kann man irgendwie sagen, oder die Organisationsregeln, wie teilt sich die EZB mit den nationalen Aufsichtsbehörden die Bankenaufsicht auf? Wie arbeiten die zusammen? Wie werden die Verfahren geführt? Was wird direkt, was wird indirekt beaufsichtigt? Das war irgendwie, hat's mich damals so erinnert wie 2002, als wir genau die gleichen Themen der Zusammenarbeit bereichsübergreifend in der FMA diskutiert haben, war das hier genauso, nur war es viel größer und internationaler.
Spannend. Hast du damals auch mit Harald Weiglein so schräg zu tun gehabt irgendwie? Der war ja in einem ähnlichen Segment, aber doch ganz anders tätig immer wieder.
Mit dem Harald Weiglein weniger, aber mit dem Alfred Leissig. Ja, okay. Da haben wir sehr stark zusammengearbeitet. Da waren wir auch gemeinsam bei den Ratsarbeitsgruppen in Brüssel, also als die Regulierung gemacht wurde. Da hatte ich sehr viel Kontakt mit ihm.
Die Folge mit Helmut Ettel, mit FMA-Vorstand, habe ich in den Shownotes dann verlinkt und er hat gesagt, dass die Hypo Alpe Adria der härteste Case in seiner Ära war. Ja, da gab es viele Sachen damals, aber ich glaube, es ist in Summe gut bewältigt worden, oder?
Ja, ich denke, wir haben uns als FMA hier sehr bewährt. Wir haben die ganzen Aufsichtsfälle wirklich sehr professionell gehandelt. Da ist viel Aufwand hineingeflossen von allen Seiten. Und das ist auch eine große Stärke der FMA, dass wir gerade dann, wenn es ganz, ganz kritisch wird und wenn es einfach Themen gibt, dass da alle so bereit sind, zusammenzuhelfen und das einfach zu lösen. Und durch die Zusammenarbeit aller ist das sehr, sehr gut gelungen.
Ich würde sagen, dann gehen wir zurück nach 2017 und zu den Wertpapieren. Ja, wieso damals dann diese Richtung, die du heute noch ausführst?
Ja, die Wertpapieraufsicht hat mich ja jetzt, wir haben ja schon meinen ganzen Lebenslauf jetzt sind durchgegangen, das war irgendwie wirklich, ein bisschen naheliegend. Ja. Die Bereichsleitung ist damals ausgeschrieben worden und das hat mich einfach sehr interessiert und ich hab das erfolgreich geschafft. Dann die erste Zeit war natürlich ein Einarbeiten in eine neue Rolle. Die Wertpapieraufsicht ist ja sehr breit, also wir überwachen den Kapitalmarkt, verschiedene Unternehmen, Wertpapierunternehmen, Crowdfunding-Dienstleister, die Asset-Manager, Depotbanken, jetzt sogar die Crypto-Asset-Service-Provider. Mhm. Wir kümmern uns um die Emittenten und die Prospekte und das war ein ganz breites Feld und das fand ich ja sehr spannend. Das war die nationale Komponente und damit verbunden international war die Möglichkeit, in den ESMA Board of Supervisors, also in das Aufsichtsgremium, auch einzusteigen als Vertreterin, als Alternate, wo auch die strategischen Entscheidungen und die Regulierungsentscheidungen auf europäischer Ebene getroffen werden.
Jetzt muss ich mal einen kleinen Scherz erlauben. 2017 ist dann gar nichts passiert eigentlich in der Sekunde, ne? Nicht so wie in London damals oder so oder im Jahr 2001.
Also 2017 war so richtig passiert ist nichts und das ist dann auch immer ganz gut, wenn in der Aufsicht nichts passiert, passiert immer sehr viel. Das heißt eigentlich, dass wir einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Wir haben waren sehr stark in Kontakt mit den Stakeholdern. Das eine oder andere kleinere Problem haben wir im Vorfeld abgefangen. Ja. Das ist manchmal so das Los des Aufsehers oder der Aufseherin, dass wenn nichts passiert, dass man das Gefühl hat, es passiert nichts, aber eigentlich wird dann dort sehr, sehr viel Arbeit geleistet. Mhm. Und da möchte ich mich ja ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für diese tolle Unterstützung bedanken.
Trotzdem bringe ich jetzt nochmal das 1990er-Thema mit den Briten rein. Es war ja die Brexit-Ära irgendwie. Da kann ich mich erinnern an lauter Pflichtmitteilungen der Wiener Börse, wo internationale Handelshäuser einen neuen Sitz nur gehabt haben, zwar die Handelshäuser geblieben sind. Was hat der Brexit eigentlich mit der FMA kurzfristig gemacht? War schon Aufwand alles, oder?
Na, der Brexit war ein ganz großer Aufwand und zwar insbesondere vor dem Hintergrund, weil gerade in der Wertpapieraufsicht die ganzen Investmenthäuser, ich sage das jetzt einmal so untechnisch, ja in London ihren Sitz hatten und von London heraus in den Kapitalmarkt in Europa gearbeitet haben. Die hatten irgendwie ein Passporting und so weiter. Und das war eine große Herausforderung. Wir hatten damals auf ESMA-Ebene eine Arbeitsgruppe, die sich halt auch damit beschäftigt hat, dass die Standards in Europa möglichst gleichförmig für diese Relokationen sind. Weil natürlich war der Wunsch der Institute, die jetzt in London sind, dort ihren Staff und ihre Strukturen haben, möglichst wenig zu verlagern und so möglichst idealerweise weiterzuarbeiten wie bisher. Aber das haben wir damals auf europäischer Ebene sehr stark versucht, die Standards zu vereinheitlichen. Und da haben wir auch sehr intensiv mitgearbeitet, um diese ganzen Neukonzessionierungen, um die es ja dann ging. Es ging ja dann darum, in den verschiedenen Mitgliedstaaten Entitäten zu gründen, um das eben hier auch möglichst fair und einheitlich über die Bühne bringen zu lassen.
Ja. Ich kann mich noch wirklich gut erinnern, das ist damals alles ziemlich schnell gegangen, auch aber war unglaublich viel Arbeit natürlich für alle Beteiligten. Ich mag ja mit dir noch lange über 2025 sprechen, ganz kurz in 2020 stehen bleiben, aber ich glaube 2018 dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir schon über 2017 und den Brexit sprechen.
Ja, 2018 war deshalb sehr spannend für Österreich, weil wir die Ratspräsidentschaft hatten im zweiten Halbjahr und ich hatte die Möglichkeit und die Ehre, dort die Ratsarbeitsgruppe für Investment Firms zu leiten als Vorsitzende Auch wir hatten ein paar Brexit-Bestimmungen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, im Dossier. Daher war es sehr, sehr wichtig, dieses Dossier abzuschließen, um es vorwegzunehmen. Es ist gelungen. So eine internationale Verhandlungsführung ist sehr herausfordernd als Teilnehmer, aber als Chair umso mehr. Und da habe ich sehr, sehr stark gelernt, zu fokussieren und letztlich mit in den entscheidenden Punkten die Kompromisse zu finden.
2020 möchte ich auch kurz besprechen, ähnlich wie Lehman, ein brutaler Dip im Markt natürlich. Anders als Lehman wurde das schnell wieder aufgeholt, aber gehen wir kurz in diesen März 2020 aus der Sicht der FMA. Nicht das Persönliche, was uns alle betroffen hat, sondern diesen Shakeout in den Märkten weltweit.
Ja, also erstens einmal waren wir von jetzt auf gleich im Homeoffice wie alle.
Ja.
Das haben wir sehr gut bewältigt, weil wir schon sehr viel digitale Tools hatten davor und daher dann dort weiterarbeiten konnten. Aber dieser Shakedown war natürlich in der Wertpapieraufsicht ein großes Thema. Wir haben die Märkte sehr intensiv beobachtet. Wir hatten, glaube ich, wöchentliche Sitzungen im ESMA Board of Supervisors, wo wir uns einfach abgestimmt haben, was für Maßnahmen gesetzt werden können. Die FMA hat ja dann auch kurzfristig ein Short-Selling-Verbot sogar erlassen. Und dann haben sich ja Gott sei Dank im Sommer war das dann die Märkte wieder erholt.
Entschuldigung, da muss ich auch noch für die Hörerinnen, das hat uns ja vor allem bei den Finanzwerten nach Lehman lange begleitet, dieses Short-Selling-Verbot. Und das war ein kurzes Comeback. Zum Glück ist es schnell wieder nach oben gegangen. Ja.
Genau.
Haben wir besprochen, glaube ich, 2020 auch. Und ich habe so viele Themen noch 2025. Die Folge könnte eine der längsten aller Zeiten werden, was es rechtfertigen würde. Aber ich muss natürlich auch ein wenig auf die Zeit schauen. 2025. Und wir nehmen jetzt auf, das wird jetzt noch wichtig mit kleinen Zeitstempel, am 29. November senden, am 12. Dezember. Und dazwischen passiert irgendwas Spannendes in Richtung Kapitalmarktunion. Das möchte ich auch nur kurz ansprechen, obwohl es genau zwischen Aufnahmezeitpunkt jetzt und Sendedatum liegt.
Ja, also wenn die Zeitpläne halten und die Ankündigungen halten, dann erwarten wir am 3. Dezember die Regulierungsvorschläge der Europäischen Kommission zur Kapitalmarktunion. Die Kapitalmarktunion, so hieß es ja früher, jetzt heißt Savings and Investment Union, soll ja vor allem die Wettbewerbsfähigkeit der EU verbessern. Wir reden ja schon lange über Änderungen am Kapitalmarkt, über breitere, tiefere Kapitalmärkte, den Zugang zu erleichtern. Es hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass nach wie vor die Finanzierung in Europa sehr stark bankenlastig ist und dass insbesondere Start-up-Unternehmen es ja nicht so leicht haben und da dann in weiterer Folge Bankenfinanzierungen zu bekommen, dass hier eine Möglichkeit am Kapitalmarkt ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es natürlich auch den EU-Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht werden soll, durch einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt mehr Vermögen aufzubauen. Österreich ist ja auch noch ein Land des Sparbuchs. Mhm. Ungefähr ein Drittel des Geldvermögens ist in Sparbüchern veranlagt. Und da besteht natürlich der Wunsch, diese Gelder sozusagen für Investitionen auch zu nützen. Das ist für mich deshalb ein besonders interessantes Thema, weil ich ja seit Februar 2025 Chair des Market Standing Committees bin bei der ESMA. Wow. Und zwar ist das ein Komitee, das im Wesentlichen sich darum kümmert, dass die Struktur, Transparenz und Effizienz der Märkte gegeben ist. Wir machen auch viel Regulatorik, wir machen auch die eine oder andere Analyse. Und daher wird das Thema Kapitalmarktunion meine weitere Arbeit in den nächsten Monaten sicher sehr stark beeinflussen.
Ja, ich finde das immer spannend, wenn das genau dazwischen ist, zwischen Aufnahme und Sende. Wir werden jetzt natürlich zum heutigen Tag am 12.12., wenn es gesendet wird, schon einiges wissen und natürlich auch redaktionell begleiten. Ich darf dir noch ein paar Stichworte aus der Ist-Zeit geben, die die FMA und dich auch betreffen. Ihr habt eine Veranstaltung im Fintech-Zusammenhang gehabt vor kurzem, glaube ich, oder?
Ja, wir hatten die Fintech Woche. Mhm. Das ist eine Veranstaltung mit ganz vielen Partnern. Da gibt es eine Woche jeden Tag Veranstaltungen zu unterschiedlichen Aspekten das zum Thema Fintech. Und die FMA hat hier traditionell einen FMA-Tag. Das war diesmal ein beeindruckendes Zusammentreffen von österreichischen und internationalen Unternehmen in der Branche, von Anwälten, von Aufsichtsbehörden, von Interessierten. Wir hatten 200 Gäste.
Wow.
Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Und es war eine sehr, sehr gute Gelegenheit, dass sich die Stakeholder hier auch zum Thema Finanzinnovationen austauschen. Wir haben uns über die Crypto Asset Service Provider, die wir ja jetzt seit Jahresbeginn ja konzessionieren als FMA, unterhalten, wie diese Verfahren ablaufen, über das Thema Tokenisierung und verschiedene andere Themen bis hin zu AI.
Mhm.
Die FMA hat sich ja als europäischer Trendsetter und Fintech-Hub sehr, sehr gut in diesem Jahr etabliert.
Da tut sich viel in Wien, glaube ich.
Da tut sich viel und wir haben ganz klar gemacht, wir sind eine starke Aufsicht. Wir wollen Vertrauen schaffen für die Anbieter, sie sollen Rechtssicherheit haben, aber wir erwarten auf der anderen Seite, dass sie Compliance wirklich ernst nehmen, dass das keine lästige Pflicht ist, sondern dass sie sich dem auch wirklich verschreiben. Wir haben ein sehr aufwendiges Lizenzierungsverfahren, aber sind international hoch angesehen. Es gibt viele Unternehmen, die aus diesem Grund, weil wir so eine strenge, aber klare Aufsicht führen, nach Österreich kommen und sich hier um eine Konzession bewerben. Wir haben eine hohe Expertise in der FMA. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an die Mitarbeitenden, die dieses Thema wirklich sehr, sehr gut behandeln und die mit unglaublichem Einsatz diese Verfahren führen. Und uns ist es aber auch wichtig, dass dieses Thema nicht nur in Österreich so gesehen wird, sondern dass dieses Thema auch EU-weit mit der gleichen Stringenz angegangen wird. Und das ist einer der Gründe, warum wir, auch wenn wir sehr, sehr erfolgreich sind, diese Verfahren zu führen, doch sagen müssen, dass es das Level Playing Field auf europäischer Ebene nicht in allen Ländern gleich hoch ist. Und daher haben wir es gemeinsam mit Frankreich, mit Italien entschieden, hier ein Papier zu veröffentlichen, dass wir forcieren eine direkte Aufsicht über alle großen, also die signifikanten CASPs durch die ESMA, und dass wir einfach stärkere Drittstaatsregeln haben wollen und eine stärkere Aufsicht über Cyberrisiken. Und ob das aufgenommen wird, werden wir am berühmten 3.12.
gesehen haben.
Ne? Gesehen haben, ja.
Genau. Na, ich bin wegen gespannt, vielleicht rufen wir uns nochmal zusammen und machen eine kleine Update-Folge dann, unabhängig noch als Add-on zur Börse-People-Folge. Ich möchte noch ein Stichwort bringen, Birgit, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber ihr habt auch eine Plattform für einen Austausch zwischen, glaube ich mal, Emittenten, Investor Relations, Compliance-Recht, das Emittenten. Forum. Ja, Listing Act war ein Thema, Puzzlestein zur Stärkung des Kapitalmarkts, habe ich mal da ein Stichwort gemacht. Ein paar Worte dazu auch da bitte.
Ja, das Emittentenforum war eine sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltung. Auch hier hat man über 200 Teilnehmer. Die Emittentenaufsicht ist eine junge Abteilung in der FMA. Wir haben uns natürlich immer um die Emittenten sehr intensiv gekümmert.
Entschuldigung, ich muss dann wieder ins Wort fallen. Emittentenaufsicht, du bist Leiterin der Wertpapieraufsicht und die fällt unter die Wertpapieraufsicht.
Ja, genau. Die Emittentenaufsicht ist eine Abteilung in der Wertpapieraufsicht. Die ist neu jetzt seit 1.1.2025
so
gegründet.
Jung. Okay, sorry, mein Nichtwissen. Ja. Aber ich lerne durch die Podcast-Folgen.
Genau, die Emittentenaufsicht. Wir haben natürlich immer Emittenten beaufsichtigt, nur war das auf mehrere Abteilungen aufgeteilt und wir haben entschieden in der FMA, dass es hier für die Emittenten einen One-Stop-Shop gibt. Gehen in die Abteilung Emittentenaufsicht und dort werden alle Themen, die die Emittenten betreffen, behandelt. Das ist erstens die Transparenz, das sind natürlich auch die prospektrechtlichen Themen. Und das ist auch das Accounting und die Rechnungslegungskontrolle. Und diese Abteilung hat gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen in der FMA sich ein Grundthema genommen. Das war der Listing Act, der kommt jetzt neu, der ändert einiges. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier dem Kapitalmarkt Rechtssicherheit und Verlässlichkeit bieten. Wir sind die Themen durchgegangen, es gab Falldiskussionen, es wurde genau erklärt, was ändert sich, was ist neu. Und dadurch gibt es einen sehr konstruktiven Austausch mit einer breiten Gruppe an Stakeholdern, sind die Emittenten, die Anwälte, die Investor Relations und so weiter. Dann, wir möchten einfach sicherstellen, dass wir dem Kapitalmarkt Rechtssicherheit und Verlässlichkeit geben und im Dialog sind, damit alle die Möglichkeit haben, sich auch an die Regeln zu halten.
Listing Act. Für wann wird das circa erwartet? Und ein paar Worte noch zum Listing Act selbst. Was ist das genau?
Ja, der Listing Act ist ja schon teilweise in Kraft seit 2024 Herbst und im nächsten Jahr kommt ein weiterer Teil. Also wir sind mittendrin.
Und da gibt es das Emittentenforum. Wird das ein regelmäßiger Event werden und ist der hybrid oder physisch oder ganz digital?
Das Emittentenforum war diesmal online. Mhm. Das heißt, wir waren, also, oder man kann auch sagen hybrid, also ja, alle Kolleginnen und Kollegen, die vorgetragen haben, waren sozusagen in einem Raum und haben aus diesem heraus vorgetragen. Alle anderen waren online. Das hat Vor- und Nachteile. Erstens ist es natürlich für viele leichter, gerade aus den Bundesländern hier teilzunehmen.
Klar.
Und abhängig davon, wir haben es bemüht, das Format so zu gestalten, dass es auch, dass es eben online auch sehr spannend ist. Und ich denke, das ist uns sehr gut gelungen.
Das weiß ich auch auf der Beiratstätigkeit im Zertifikateforum Simplification. Das ist so das Thema, das in allen Köpfen drinnen ist. Wie ist da der Status quo, deiner Meinung nach?
Ja, Simplification und Burden Reduction ist ein großes Ziel auf EU-Ebene. Mhm. Wir hatten jetzt auch in den diversen ESAs, also in den europäischen Supervisory Agencies, also EBA, EIOPA und ESMA, Arbeitsgruppen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie kann man das umsetzen. In meiner Rolle als Chair des Market Standing Committees werden wir uns natürlich in Zukunft viel mehr darauf fokussieren, zu schauen, wie können wir die Level-2-Akte, für die wir ja den Text zuliefern, und auch die Level-3-Akte, also die Auslegungen, auf der einen Seite so präzise formulieren, dass klar ist, worum es geht, auf der anderen Seite aber an Worten und an Umfang sparen. Ja. Das ist keine leichte Angelegenheit. Natürlich kann man immer prinzipienbasiert abstrakter sein. Es geht halt in Europa immer auch darum, die Convergence herzustellen und zu schauen, dass die Rechtsakte nicht nur gleich heißen und gleich lauten, sondern dass sie auch gleich angewendet werden. Und da ist es, denke ich, ganz wichtig, dass wir noch viel mehr die Anwendung mit in die Logistik hineindenken. Das muss jede Ebene selber machen. Das muss die Kommission so machen, dass sie auf Level 1 möglichst klare Regeln fixiert und dann alle anderen, die auf Level 2 und auf Level 3 arbeiten, müssen das natürlich auch entsprechend berücksichtigen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingen wird, aber das Thema ist natürlich nicht nur ein Thema für die europäische Ebene, sondern natürlich auch national für uns und da hat sich die FMA auch einiges für das nächste Jahr vorgenommen. Das Emittentenforum hat sich als sehr, sehr erfolgreiches Format herauskristallisiert und wir werden den Dialog entsprechend fortsetzen.
Ja, liebe Birgit, lieber 12. Gast in Season 22, Folge wird am 12.12. gesendet. Wie gesagt, wir nehmen vorher auf, das Wetter ist traumhaft und ich weiß aus dem Vorgespräch, dass wir ein gemeinsames, weiß nicht, ob man Hobby sagen kann, aber eine gemeinsame Einstellung haben, nämlich, dass wir gerne spazieren gehen.
Wie? Heute ist ein wunderschöner Tag, es ist Wochenende und ich freue mich sehr auf einen erholsamen Spaziergang im Wienerwald, bei dem ich ein bisschen abschalten kann und die Natur genießen.
Kannst du da wirklich abschalten? Ich kann es nämlich nicht. Ich tue immer ein bisschen arbeiten, versehentlich. Das geht gar nicht anders bei mir.
Na, ich versuche mich da ein bisschen so auf die Umgebung zu konzentrieren. Vogelgeräusche, was sonst halt sich noch so tut, die Natur zu beobachten.
Ja, und ich spiele schon die Abspannmusik, weil das ist so ein wunderschönes Kopfkino fürs Schlusswort mit den Vogelgeräuschen und so weiter. Liebe Birgit, viele, viele Themen, tolle Karriere, danke für das Gespräch. Bin dann gespannt, was natürlich in der Zwischenzeit passiert ist. Da werden wir, glaube ich, mal ein Update machen. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diesen Deep Dive, auch ein bisschen in die österreichische Aufsichtsgeschichte. Wir sind in einer tollen Marktphase und das soll auch so weitergehen. Die FMA, die gehört dazu. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Reinhören.
Danke auch von meiner Seite. Ciao, ciao.
Ciao. Global Disruptive.